Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Themen in Graubünden. Grünes Licht von der RHB. Mit dem Bahnmuseum zu Bergün kann es jetzt vorwärts gehen. Zusammenarbeiten mit Bad Ragaz, das soll der Tourismus in der Bündner Herrschaft. Und wie werden das mit Radio Südost statt Radio Grieschen? Ein Gespräch mit dem Mitinitiant Stefan Bühler. Das Wetter morgen, das wird noch kälter. Am Mikrofon der Georg Fromm. Grünes Licht für das Bahnmuseum Albula zu Bergün. Nach einer langwierigen Planungsphase zeigen genaue Abklärungen jetzt, dass so ein Bahnmuseum möglich ist. Auch die Rätische Bahn will sich an dem Projekt beteiligen. Die Bergüner müssen jetzt sagen, wie sie sich den erfolgreichen Betrieb von dem Museum vorstellen. Ricarda Simonet.
Es ist eine lange Geschichte. 10 Jahre schon ist die Idee um von einem so einem historischen Bahnmuseum Bergün. Ein Verein hat die vorantrieben. Unterdessen schaffen die Tourismusorganisation Bergün-Filisur, das Amt für Wirtschaft und Tourismus und die Rätische Bahn zusammen. Es hat Zeiten gegeben, wo die RHB nicht aktiv mitgeplant hat. Heute aber ziehen alle am gleichen Strick als Partner, sagt der RHB-Chef Erwin Ruttishauser.
Wir sind nicht Mitglied vom Verein, aber wir haben immer gesagt, dass wir aktiv mitschaffen an einer Machbarkeitsstudie. Wir sind mit diesen Partnern auch dabei gewesen. Wir haben den Prozess begleitet. Wir haben ihn auch zum Teil sogar gestossen und gezogen. Und heute dürfen wir doch sagen, dass wir ein Resultat haben, ein gemeinsames Resultat, das Realisierungschancen hat.
In der RHB-Führung schaffen, da fängt es ganz andere Leute als noch damals, wo die Idee von dem Bahnmuseum zu Bergün entstanden ist. Die Neuen, die haben sich zuerst müssen für das Projekt erwärmen und das hat Zeit gebraucht. Die Geduld hat der langjährige Vereinspräsident nicht gehabt, ist darum abgetreten und hat dem Yves Brotschi zur Ruhe darüber gegeben. Ebenfalls ein Mann der ersten Stunde, der heute von dem positiven RHB-Entscheid gehört hat und sich entsprechend freut.
Sie auch zur Überzeugung gekommen sind, dass die Geschichte, die Bahn, Albula-Linie bis Bernin, UNESCO, nicht verloren gehen soll und irgendwo, man soll das sehen, wie das damals zu dem Entscheid gekommen ist, wie das damals gebaut worden ist und wie es jetzt noch weiter betrieben wird.
Was der RHB-Direktor klar gemacht hat, ist, dass der Verein verantwortlich ist für den ganzen Betrieb, auch wenn das Bahnmuseum nicht laufen soll. Vor allem denn. Auf das reagiert der Vereinspräsident Yves Brotschi aber recht gelassen.
Also wir sind der Meinung, dass die Studie, die da gemacht worden ist, eben mindestens von 2-3 Seiten, dass die Besucherzahlen zwischen 20 und 35'000 jährlich sollten erreicht werden und mit dem sollte der Betrieb kostendeckend sein, dass man das richtig florierend weiterführen
könnte. Allerdings ist das überhaupt noch nicht organisiert. Die Idee aber ist, dass 2 Aktiengesellschaften gegründet werden, eine Immobilie und eben eine Betriebsgesellschaft und die soll sich dann gegen allfällige Defizite wappnen. Der Bahnhof Bergün, der plant der RHB sowieso umzubauen. 3 Einflüsse würde dann auch der Umbau für das Museum. Für den Aufbau vom Bahnmuseum allgemein rechnet der Yves Brotschi mit 4 bis 5 Millionen Franken. Rund die Hälfte hat der RHB heute schon mal zugesagt. Mit Förderbeiträgen vom Kanton rechnet man dazu und dann auch mit Spendengeldern aus dem Verein und von den Aktionären von diesen neuen Firmen. Anfang Januar sitzen alle Partner wieder an einem Tisch, besprechen es wie weiter. Am RHB-Chef Erwin Ruttishauser schwebt auch schon ein ungefährer Eröffnungstermin vor.
Wir sind dran, jetzt die nötigen Verträge zwischen den Partnern auszuhandeln. Ich hoffe, dass wir da Klarheit haben, bis sicher im Sommer 2010. Und dann kann man eigentlich ans Umsetzen gehen. Wenn es gut geht, sehen wir das Museum im Jahr 2011. Mal mindestens den ersten Teil davon.
Die ganzen Museumsinhalte müssen dann ebenfalls noch ausgeschafft und angeschafft werden. Das Bahnmuseum Albula zu Bergün, das gibt also noch viel zu tun. Der Tourismus, der RHB und der Privatverein, die erhoffen sich aber, dass damit mehr Leben ins Albulatal kommt.
Ricarda Simonet. Der RHB hat heute weiter darüber informiert, dass das laufende Geschäftsjahr 09 mit einer schwarzen Null abschließt. Der RHB-Verwaltungsratspräsident Hans-Jürg Spielmann hat gesagt, dass bis Ende März abgeklärt wird, ob ein Neubau vom Albula-Tunnel möglich ist oder doch der Alt-Albula-Tunnel saniert wird. Zudem stellt der RHB nächstes Jahr über 30 neue Leute an, vor allem Lokführer und Zugsbegleiter. Das Heidi soll zum Heidiland. Das heisst, der Tourismus in der Bündner Herrschaft soll sich in Richtung Ferienregion Heidiland in Bad Ragaz orientieren. Das hat eine Projektgruppe vom Kreis Maienfeld mit Vertretern aus Tourismus und Gemeinden gestern entschieden. In den nächsten Monaten will man in Verhandlungen festlegen, welche Leistungen von Bad Ragaz gebracht werden können und was das kostet. Ziel ist es, dass es Mitte nächstes Jahr für die vier Dörfer in der Herrschaft wieder eine Tourismusorganisation mit einem entsprechenden Angebot gibt. Der erste Snowboard-Olympiasieger Can Simmen will es nochmal wissen. Beim Selektionswettkampf in Laax ist der 32-Jährige heute überraschende Zweite geworden. In welcher Form er sich nach dem Resultat an den Olympischen Spielen zu Vancouver bewegen wird, ist damit plötzlich offen geplant gewesen, wer eigentlich das Engagement als Co-Kommentator beim Schweizer Fernsehen. Und ihr Comeback gerade mit einem Sieg bestätigen können, hat die Manuela Pesco. Seit gestern ist das Rennen um die Radiokonzession in der Südostschweiz wieder offen. Radio Grischa vom Südostschweiz-Konzern, wo die Sendelizenz vom Bundesrat gekriegt hat, muss jetzt plötzlich wieder zittern. Der Roger Schawinski und der Kurverleger Stefan Bühler, wo selber ein Radio auf die Beine stellen wollen, haben den Entscheid erfolgreich vor Gericht angefochten. Der Bund muss jetzt nochmal über die Bücher. Noch existiert das Radio erst auf dem Papier unter dem Titel Radio Südost. Treibende Kraft ist der Stefan Bühler, der die Gratiszeitung Bündner Anzeiger und das Kurmagazin herausgibt. Einen Tag nach dem Etappensieg hat sich der Silvio Lichte mit ihm zum Gespräch getroffen und ihn zuerst gefragt, wie sich denn das geplante Radio Südost vom etablierten Radio Grischa unterscheiden würde.
Wir haben darauf gesetzt, dass wir ein dezentrales Radio machen können. Dezentral heisst für uns näher bei den Leuten mit verschiedenen externen Studios, also sagen wir Region Landwasser, Region Engadin, Italianità, auch im romanischen Sprachgebiet, dass man näher ist bei den Leuten und mit einem dezentralen Konzept auch natürlich andere Inhalte bringen dort, viel stärker auf die Regionalisierung geht und weniger international oder nationale Bereich abdecken tut.
Tönt es denn auch anders? Oder sagen wir es mal, soll es anders tönen, als wenn man heute Radio einschaltet und das Bündner Privatradio hört?
Es ist ja nicht so, dass man das Radio neu erfinden kann und sagt, alles wird anders sein. Dazu gibt es zwei Gründe. Wir haben im Kanton Graubünden seit über 20 Jahren ein Lokalradio, da sind Radiojournalisten tätig und das sind über 20 Arbeitsplätze. Und wenn wir die Konzession kriegen würden, wären nach wie vor 20 Arbeitsplätze da. Nun kann man natürlich nicht einfach von null 20 Radiojournalisten, die Erfahrung haben, einfach anzaubern. Selbstverständlich wird man mit denen das Gespräch führen und auch mit bisherigen Journalisten weiterarbeiten. Allein also von der Stimme oder von dem her gibt es nicht eine totale Änderung, aber man würde andere Akzente setzen. Ganz klar, andere Akzente als jetzt bei Radio Grischa gesetzt werden.
Alter Wein, neuer Schlauch.
Ja gut, man kann es natürlich so sagen, wenn man sagt, das Radio kann man nicht neu erfinden. Es wäre vermessen, wenn wir sagen, wir machen alles anders, wir machen alles besser. Das wäre einigermaßen vermessen. Aber ganz klar, wir wollen in der regionalen Berichterstattung, in der Vielfalt, wie der Kanton Graubünden sich darstellt, dem besser genügen. Und wir wollen auch mit dem Unterhaltungsprogramm, mit der Musik, wenn wir sicher andere Akzente setzen, als das jetzt gemacht werden.
Es steht noch viel auf dem Papier, es ist eigentlich noch nichts um. Man braucht Räume, man braucht Leute, man braucht auch Geld.
Ja, es ist noch nichts um. Wenn man keine Konzession kriegt, kann man nicht investieren und kann man natürlich auch nichts aufbauen. Selbstverständlich ist das Konzept vorhanden, ist der Finanzierungsnachweis erbracht worden. Das ist Bestandteil des Konzessionsgesuchs. Und das Backhome, das entschieden hat, hat einmal grundsätzlich festgestellt, dass beide Gesuche aus Graubünden den Anforderungen genügen tun. Und das hätten sie ganz sicher nicht in unserem Fall, wenn einer von diesen Punkten nicht erfüllt worden wäre.
Was braucht es denn zum Beispiel geldmässig, um ein neues Radio aus dem Boden zu stampfen?
Wenn man alles neu machen würde, neu investieren müsste für ein Studio, Aufbauarbeit, dann rechnet man etwa mit Anfangsinvestitionen von 2 Millionen Franken.
Von wo kommt ihr das Geld?
Man muss ja nicht alles neu machen und neu erfinden. Also es gibt verschiedene Varianten da, die wir auch ins Spiel gebracht haben. Eine von diesen Varianten ist natürlich, dass eine bestehende Infrastruktur da ist, ein technisches Verbreitungsgebiet natürlich schon da ist. Und es spricht natürlich nichts dem entgegen, dass man über das einmal verhandeln tut, ob man das könnte übernehmen. Genauso wie man natürlich auch interessiert wäre, zum Leute übernehmen, wenn man da könnte weiterfahren. Also das wäre eine von den Varianten. Dann ist es so, mit der Digitalisierung, der heutigen Digitalisierung gibt es natürlich auch durchaus Synergieeffekte im technischen Bereich, wenn man weiss, dass von diesen drei Initianten einer davon der Roger Schawinski ist, der zurzeit das modernste Radiostudio überhaupt in Europa von Privatradio betrieben tut in Zürich, kann man durchaus davon profitieren, dass man von diesen Elementen einige kann übernehmen im Kanton Graubünden.
Dann hat sich der Roger Schawinski angesprochen mit seinem Radio 1 in Zürich. Man hat in der letzten Woche können lesen, dass dort halt auch die Anfangseuphorie vielleicht ein bisschen verflogen ist. Also er muss viel Geld in die Hand nehmen, um das Radio zu finanzieren. Also von Rentabilität kann man offenbar dort nicht reden. Wieso soll es denn hier in einem Bergkanton rentabel werden?
Also wir müssen mal unterscheiden, was Radio machen in Zürich heisst und in Graubünden heisst. Dass es in Kanton Graubünden sicher schwierig ist, schwieriger ist vermutlich sogar als in Zürich, das ist einmal offensichtlich. Das hängt mit der Topografie zusammen, das hängt auch mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten zusammen, wo ein Radio kann generieren. Das ist natürlich auch der Grund, warum der Gesetzgeber vorgesehen hat, dass man in diesen Gebieten, wenn man einen Leistungsauftrag zu erfüllen hat, auch von den Gebührengeldern profitieren kann.
In höherem Ausmaß natürlich als andere Radios im Flachland, sage ich jetzt einmal.
Also in Zürich gibt es keine Gebührengelder. Also Radio 1, Roger Schawinski, schafft ohne Gebührengelder, ist rein werbefinanziert. Im Kanton Graubünden stehen pro Jahr etwa 2 Millionen Franken für ein Privatradio zur Verfügung. Das ist bewusst so und richtig so, dass mit gleich langen Ellen gemessen werden kann. Also das ist sicher eine der Voraussetzungen, dass man auch in Graubünden Radio machen kann. Und zur Frage, warum das jetzt nicht so rausgekommen ist, wie man das erwartet hat in Zürich, die kann ich eigentlich nicht beantworten. Aber was allgemein dazu zu sagen ist, dass natürlich sämtliche Medien im letzten Jahr, im Nachhinein auf der Wirtschaftskrise, mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, weil die Werbeeinnahmen zurückgegangen sind.
Trotzdem, eben, das Radio zu machen in Graubünden ist sicher nicht einfach. Was ist die Motivation dahinter? Man hört häufig, das regionale Monopol, die Monopolstellung von der Südostschweiz Medien und wir wollen eigentlich Graubünden eine Vielfalt bringen. Ist es wirklich das? Oder hat es auch mit der Beziehung zwischen Ihnen und dem Verleger Hans-Peter Löbrimont zu tun, wo ja ein offenes Geheimnis ist, dass das nicht das Beste ist?
Es hat ganz sicher damit zu tun, dass wenn man die Mediensituation in Graubünden anschauen tut, dass man da ein gewisses Unbehagen spüren tut. Und das ist eine von unserer Motivation gewesen, dass man ein Monopol brechen tut. Und für uns ist das sicher am Anfang gestanden, kann man dem Monopol etwas gegenüberstellen. Und wo die Ausschreibung gekommen ist, sowohl für eine Radiokonzession wie eine Fernsehkonzession im Kanton Graubünden, hat sich natürlich die Frage gestellt, ja, wenn wir jetzt auch das als Verleger, als Radioleute, wenn wir das nicht machen, dann, ja, wer will es denn sonst machen? Soll man das Feld einfach überlassen? Soll man es nicht probieren, an Alternativen anzubieten? Das ist absolut legitim, ist gewollt vom Gesetzgeber so. Und ich glaube nicht, dass man etwas dagegen sagen kann, wenn es eine öffentliche Ausschreibung gibt, wenn sich zwei da bewerben tun, dass das nicht rechtens ist.
Es hat gar nichts damit zu tun, eben mit Ihrem Verhältnis zum Hans-Peter Löbrimont.
Na, selbstverständlich nicht. Ich habe seit 1997 eine Firma übernehmen, die Medien rausgibt, gebe selber Zeitschriften raus, gebe Bücher raus. Und dass auch die elektronischen Medien natürlich eine gewisse Herausforderung sind, das liegt natürlich auf der Hand. Zumal ich seit über 30 Jahren selber im Journalismus in dem Kanton tätig bin.
Es würde sehr viel Arbeit auf Sie und Ihre Mitstreiter warten, wenn jetzt das BAKOM, wenn es das Departement von Moritz Leuenberger für Sie entscheiden würde. Wie mögen Sie das stemmen?
Also, ganz ehrlich gesagt, ich habe einen gewissen Respekt vor dem. Man macht ein Radio, wo nicht ganz bei Null anfangen muss, aber trotzdem, wo man aufbauen muss, nicht einfach mit links. Und wenn man den Anspruch genügen will, wo wir uns selber gesetzt haben, dann wartet tatsächlich viel Arbeit da. Es kann es aber nicht einen allein machen. Es braucht auch dazu ein gutes Team, ein motiviertes Team, es braucht gute Leute dazu. Es braucht auch die Wirtschaft, die das mittragen tut, auch der Wille der Konsumenten und der Hörer, dass man das konsumieren tut. Das alles spielt natürlich in einen hinein. Aber es ist ein neuer Anfang. Es wird, so hoffen wir, gewisse Anfangseuphorie, mindestens ein grösseres Interesse vorhanden sein. Und Respekt haben wir vor dem. Wir wissen, dass ein Haufen Arbeit auf uns wartet. Aber irgendwie freuen wir uns auch darauf und würden es eigentlich begrüßen, wenn wir die Konzession kriegen würden.
Der Kurverleger Stefan Bühler. Zusammen mit dem Roger Schawinski bewirbt er sich für die Südostschweiz um eine Sendeerlaubnis für ein neues Radio. Entschieden ist aber noch gar nichts, ob der Stefan Bühler sein geplantes Radio aufbauen kann oder ob Radio Grieschen weiter senden darf. Das entscheidet dann das Departement vom Bundesrat Leuenberger. Es ist 13 Minuten vor 6, Sie hören das Regionaljournal auf dem Eis. Das Klima lässt sich immer weniger berechnen, ob es der Regen ist oder die Hitze, ob es stürmt oder schneit, alles wird immer extremer und es wird auch immer wärmer. In diesen Tagen suchen in Kopenhagen Forscher und Politiker nach Lösungen. Aber auch in der Ostschweiz beschäftigen sich Fachleute mit dem Klimawandel. Der Peter Traxler.
Hand aufs Herz, also richtig traurig ist kaum jemand, wenn der Sommer ein bisschen länger und der Winter ein bisschen milder wird. Dass ein Winter aber so mild ist, dass es gar nicht mehr schneit, so im Jahr 2006, 2007, das gibt einem aber schon zu denken. Nicht nur uns Laien. Der Karl Otto Rothaupt, Professor am Limnologischen Institut von der Uni Konstanz, wo Seenforschung betreibt, warnt vor den ganz konkreten Folgen, wo so einen warmen Winter für den Bodensee haben könnte.
Da war es zum Beispiel so, dass der Bodensee, der ja normalerweise während des Winters abkühlt und dann das Wasser sich durchmischt bis in die Tiefen des Sees, dass das in diesem Winter nicht richtig stattgefunden hat. Der hat sich bis auf etwa 100 Meter durchmischt, aber der Bodensee ist ja 250 Meter tief, sodass die unteren 150 Meter nicht an der Durchmischung teilgenommen haben. Das heißt, dass dann zum Beispiel auch kein neuer Sauerstoff in die Tiefe des Sees transportiert wird, was eine ganz wichtige Funktion von dieser winterlichen Durchmischung ist.
Milde Winter sind bei uns eher noch die Ausnahme. Aber Klimaerwärmung lässt sich auch in der Ostschweiz klar dokumentieren. Beispielsweise beim Schnee- und Lawinenforschungsinstitut zu Davos, der Klimatologe Christoph Marti.
Unsere Daten zeigen eindeutig, dass wir in den letzten 20 Jahren einen Rückgang vom Schnee hatten. Und das ist vor allem im Frühling der Fall. Der letzte, auch der vorletzte Winter war relativ schneereich. Wenn man das aber längerfristig anschaut, eben noch ein bisschen länger als unsere Erinnerung geht, dann ist es schon ganz klar, dass man speziell in den unteren Lagen, das heisst eben im Flachland, Mittelland, klar weniger Schnee haben.
Wenn es so weitergeht, dann sieht es düster aus für die Wintersportarten in den Bergen, sagt Christoph Marti.
Immer mehr Niederschlag wird in Form von Regen anstatt Schnee fallen im Winterhalbjahr. Das heisst, die sogenannten schneesicheren Zonen, die verschieben sich eindeutig in die Höhe. In der Schweiz wird es ganz klar den Tourismus natürlich schwer betreffen, speziell den Wintertourismus, wo die Schweiz stark abhängig ist, viel mehr als der Sommertourismus, weil eben einfach die Grundlage für den Wintertourismus, die Schneelage, immer düsterer wird.
Wenn es immer wärmer wird, dann lässt das auch der Seeforscher Karl Otto Rothaupt nicht mehr kalt. Dann nämlich könnte es passieren, dass die Algen wieder anfangen zu wachsen. Unter ihnen auch sonnige wie Blaualgen, die giftig sind und das Gift dann auch ans Wasser abgeben.
Wenn das natürlich die Grenzen sprengt und darüber hinausgeht, dann bin ich auch nicht in der Lage zu sagen, was dann der Fall sein wird. Dann kann es also wirklich große Probleme geben, sodass dann auch die Trinkwasserversorgung für die Millionen Menschen, die am See hängen, gefährdet sein könnte.
2 Grad mehr bis ins Jahrhundert, das läge noch drin, sagen die beiden Experten. Dass es aber nicht noch mehr wird, dafür muss der CO2-Ausstoß massiv reduziert werden.
Der Peter Traxler. Es soll weniger Kohlendioxid in die Atmosphäre, da sind sich alle einig. Gefordert sind dann auch alle, sei es beim Heizen, beim Autofahren oder beim Fliegen. Aber auch die Wirtschaft steht in der Pflicht. Was Unternehmen in der Ostschweiz konkret tun können und wie sie damit so gerne noch Geld verdienen können, das hat der Peter Traxler vom Rolf Wüstenhagen, Professor für erneuerbare Energien an der Universität St. Gallen, wollen wissen. Zuerst hat er ihn gefragt, was Ostschweizer Firmen heute schon alles für den Klimaschutz tun.
Das betrifft eine ganze Reihe von Branchen, vor allem solche Branchen, die Chancen, Marktchancen entdeckt haben durch den Klimaschutz. Das sind Firmen wie zum Beispiel Stadler Rail, die mit ihren Regionalzügen eine sehr erfolgreiche Nische besetzt haben, auch im Export, die von diesen stärkeren Standards im Bereich der Klimapolitik profitieren werden. Oder auch Unternehmen wie Hilti und Huber und Suna, die an den aufstrebenden Märkten für erneuerbare Energien partizipieren. Oder Unternehmen wie Flumrock und Isoflock, die durch Wärmedämmung eben auch sehr stark profitieren von den Chancen im Bereich der Nachhaltigkeit.
Gibt es auch Branchen, die ein großes Potenzial hätten, aber die noch nicht richtig reagiert haben bis jetzt?
Also ich denke, eine der Branchen, die bisher weniger proaktiv geworden ist, ist vielleicht die Elektrizitätsbranche, wo man bisher einfach sehr stark an den bestehenden Kraftwerksstrukturen festhält und vielleicht die Chancen, die es im Bereich der erneuerbaren Energien gibt, noch nicht so stark ergriffen hat, wie das beispielsweise in anderen Teilen der Welt der Fall ist.
Die Ökologie würde ja der Wirtschaft ungeahnte Möglichkeiten auch eröffnen, gute Geschäfte zu machen, innovativ zu sein. Wieso springen da nicht alle mit Freude auf den Zug auf?
Ich denke, der Mensch ist ein bequemes Wesen. Das gilt sowohl für den einzelnen Konsumenten, das gilt aber dann auch für ganze Unternehmen oder Branchen. Und es dauert immer einige Zeit, bis man gewohnte Verhaltensmuster ablegt und sich dem Neuen widmet. Und das gilt, wie gesagt, für jeden von uns im persönlichen Alltag. Das gilt aber eben auch für Unternehmen, die in bestimmte Anlagen investiert haben und die deswegen zögern, sich auf neue Märkte einzulassen, die tendenziell versuchen, erst einmal sicher zu sein, dass da tatsächlich ein Marktpotenzial vorhanden ist. Und dann auch damit umgehen müssen, dass diese neuen Märkte zum Teil ihre alten, angestammten Geschäftsfelder kannibalisieren. Dass man also sich verabschieden muss von Bereichen, in denen man bisher gutes Geld verdient hat, um sich zuzuwenden den Bereichen, in denen man in Zukunft profitabel sein wird.
Haben denn die Branchen, die noch in der traditionellen Weise Energie verschwenden, sage ich mal verschleudern, haben die mittelfristig überhaupt noch eine Zukunft?
Auf der einen Seite wird es immer Gelegenheiten geben, auch in weniger nachhaltigen Bereichen Geld zu verdienen. Also ein Paradebeispiel ist eigentlich die Ölbranche. Auf der einen Seite rechnen wir damit, dass in wenigen Jahrzehnten das Öl sehr, sehr knapp werden wird. Aber das heißt natürlich umgekehrt, dass man jetzt in den nächsten 1 bis 2 Jahrzehnten durch steigenden Ölpreis vielleicht sogar davon profitieren wird. Also sozusagen die nicht so nachhaltigen Aktivitäten bieten kurzfristig durchaus noch Gewinnchancen. Langfristig ist es sicher die wesentlich weniger riskante Variante, sich den neuen Gegebenheiten des Klimawandels anzupassen und entsprechend neue Marktchancen zu eröffnen.
Die Ostschweizer Wirtschaft ist sehr stark exportorientiert. Sie exportiert teilweise in Länder und muss da auch konkurrieren mit Firmen, die nicht so ökologisch produzieren, ökologiebewusst sind. Das ist ein großes Handicap. Müssten da nicht internationale Standards her?
Ja, das ist natürlich mit ein Grund dafür, dass alle so aufmerksam nach Kopenhagen blicken. Und es wäre ideal, wenn auf der ganzen Welt ein einheitlicher politischer Rahmen gefunden würde. Auf der anderen Seite zeigt der Verlauf der Verhandlungen in Kopenhagen eben auch, dass das eine sehr herausfordernde Aufgabe ist. Und insofern denke ich, sind Unternehmen gut beraten, wenn sie nicht darauf warten, bis quasi weltweit die gleichen Standards vorhanden sind, sondern wenn sie die Chancen, die sich jetzt auch schon unter den bestehenden Rahmenbedingungen ergeben, schon proaktiv aufgreifen.
Der Rolf Wüstenhagen, er ist Professor für erneuerbare Energien an der Uni St. Gallen, im Gespräch mit dem Peter Draxler. Sie hören das Regionaljournal Graubünden auf DRS1. Es ist 6:03. Jetzt zum Wetter mit der Christine Jutz von SF Meteo.
Es kann am Abend und in der Nacht zum Hochnebel ausflöckeln. Sonst ist die Nacht aber klar und kalt. Die Temperaturen sinken bis auf -5 Grad. Im Engadin und im Münstertal liegen die Tiefstwerte bei -21 Grad. Morgen Mittwoch hat es wieder vor Surselva über die Region Chur bis in die Bündner Herrschaft ein paar Hochnebelfelder. Die Obergrenze allerdings weiter unten, so zwischen 1200 und 1500 Meter. Der Hochnebel, der lockert sich dann zum Teil auf. Sonst ist es aber sonnig, bei Temperaturen zu Chur zum Beispiel von -3 Grad. Zu Davos gibt es morgen -9 Grad. Am Donnerstag ist es dann wieder überall sonnig, allerdings so richtig kalt. Die Höchstwerte liegen bei -5 Grad und in der Nacht gibt es in den höheren Alpentälern sogar -28 Grad.
Und hier das Wichtigste in der Zusammenfassung. Die Idee von einem Bahnmuseum zu Bergün reift immer mehr. Heute hat die Rätische Bahn eine finanzielle Unterstützung zugesichert, allerdings nur dann, wenn der private Verein zu Bergün schaut, dass das Museum läuft. Der Vereinspräsident ist zuversichtlich, um die 20'000 Besucher pro Jahr sehen die realistisch und würden lange zum finanziell rauskommen. Frühestens im 2011 soll das Bahnmuseum Albula eröffnet werden. Das Heidi soll zum Heidiland, das heisst, der Tourismus in der Bündner Herrschaft soll sich in Richtung Ferienregion Heidiland in Bad Ragaz orientieren. Das hat eine Projektgruppe vom Kreis Meienfeld mit Vertretern aus Tourismus und Gemeinden gestern entschieden. In den nächsten Monaten will man in Verhandlungen festlegen, welche Leistungen von Bad Ragaz gebracht werden könnten und was das kostet. Ziel ist es, dass es Mitte nächstes Jahr in den 4 Dörfern in der Herrschaft wieder eine Tourismusorganisation mit einem entsprechenden Angebot gibt. Das war es vom Regionaljournal Graubünden. Die Sendungen gibt es alle im Internet unter regionaljournal.ch. Da können Sie sie nachhören und auch als Podcast abladen. Am Mikrofon ist der Georg Fromm.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.